SWR 2 Kultur aktuell.
Mit den Nürnberger Prozessen war es natürlich nicht getan, denn nicht nur die Hauptkriegsverbrecher mussten sich vor Gericht, in dem Fall vor dem Internationalen Militärgerichtshof, verantworten. Weniger prominente Verbrecher des Nationalsozialismus, rund 3600 Deutsche aus dem Südwesten, nämlich Wachmannschaften und Angehörige der Waffen-SS, wurden von französischen Gerichten verurteilt. In Frankreich selbst, aber auch in der französischen Besatzungszone, also in den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern. Der Historiker Christopher Spieß hat diese weniger bekannten Prozesse untersucht. Herr Spieß, da ging es nicht gerade gerecht zu. Die meisten der Verurteilten wurden in den 50er Jahren wieder freigelassen, obwohl sie eigentlich lebenslang oder zumindest lange Jahre einsitzen sollten. Warum wurden sie freigelassen?
Die Kernfrage der Studie oder auch zu Ihrer generellen Frage war es, welche Rolle diese deutschen Kriegs- und NS-Verbrechen in der beginnenden Versöhnung mit Frankreich gespielt haben. Tatsächlich ist es so, dass in den 1950er Jahren die allermeisten dieser Verurteilten wieder freigelassen worden sind durch die französische Seite. Das ist ganz wichtig zu betonen, denn die deutsche Seite hatte hier ja keine Befugnis, diese Leute tatsächlich freizulassen. Sie konnten hierzu nur verhandeln. Welche Gründe hat es dafür gegeben? Wer war beteiligt? Und wieso hat sich Frankreich relativ schnell bereit erklärt, auf diese deutschen Vorschläge einzugehen?
Ja, welche Antwort haben Sie gefunden? Also wurden diese Menschen begnadigt?
Sie wurden begnadigt, das ist korrekt. Sie sehen hier externe und interne Faktoren, die in diesen deutsch-französischen Verhandlungen eine Rolle gespielt haben. Ganz oben stand die deutsch-französische Verständigung tatsächlich und die europäische Einigung. In diesem Sinne hat man dann eben einiges in Kauf genommen. Man hat gleichzeitig auf beiden Seiten der Grenze dann die Überzeugung gefasst, dass die Frage dieser Inhaftierten, wenn die noch lange, lange in Haft sitzen, diese Bemühungen beiderseits der Grenze um Versöhnung und Verständigung auf Dauer beschädigen würden. Das war gewissermaßen in den 50er Jahren ein ständiger Zankapfel. Darüber hinaus ist ganz klar, dass von deutscher Seite sehr früh schon die Forderung nach diesem berühmten Schlussstrich gekommen ist, der aber dann durchaus auch auf französischer Seite, zwar verzögert, nachvollziehbarerweise, aber auch auf französischer Seite begonnen hat, eine Rolle zu spielen.
Das heißt, auch von französischer Seite aus wollte man diesen Schlussstrich und die späte Gerechtigkeit war weniger wichtig.
Das könnte man tatsächlich so sagen, aber natürlich war das ein Prozess, der eben in Frankreich später begonnen hat und der natürlich hoch umstritten war.
Sie haben eben die externen Faktoren angesprochen, die also dafür gesorgt haben, dass die nationalsozialistischen Verbrechen sehr milde bestraft wurden oder dass eben die Täter, wie gerade besprochen, begnadigt wurden. So ein externer Faktor ist der aufkommende Kalte Krieg. Also Amerikaner, Briten, Franzosen waren unerwartet schnell zu Zugeständnissen bereit. Sie haben aber auch Hinweise darauf gefunden, dass auch die deutschen Landesregierungen Einfluss auf die Prozesse genommen haben. Auf welche Weise?
Die südwestdeutschen Länder waren in dieser Frage durchaus eigenständig unterwegs, haben dort eben mit französischen Juristen und Politikern über viele Jahre verhandelt. Gerade in Rheinland-Pfalz war hier ein wichtiger Aspekt, dass das zentrale Gefängnis, in dem die Verurteilten der französischen Militärgerichte einsaßen, in Wittlich in der Eifel war. Deswegen war für das Land Rheinland-Pfalz hier quasi schon per Definition eine Verantwortung gegeben. Man hat dann über mehrere Jahre zu bestimmten Anlässen, denken Sie an Weihnachtsfeste, an das Osterfest, Gnadengesuche gestellt, in denen man bestimmte Gruppen von Verurteilten vorgeschlagen hat zur Begnadigung.
Also Sie sagten eben, man wollte die deutsch-französische Freundschaft nicht erschweren, man wollte sie möglich machen. Aber kann man auch sagen, dass die weltanschauliche Überzeugung der Regierungschefs da eine Rolle gespielt hat? Also durchaus noch braun, pro-nationalsozialistisch geprägt? Oder wäre das zu viel?
Das ist sogar das Gegenteil der Fall. Mhm. Denn wenn Sie sich Peter Altmaier für Rheinland-Pfalz, Leo Wohleb für Baden und Gebhard Müller für Württemberg-Hohenzollern anschauen, dann werden Sie anhand der Biografien dieser drei Herren feststellen, dass alle drei in der NS-Zeit eben ja distanzierte Rollen eingenommen haben, beziehungsweise sich nie oder fast nie im Sinne des Nationalsozialismus geäußert haben, auch keine besonderen Ämter, kann man sagen, in dieser Zeit inne hatten. Also hier war die Distanzierung ganz klar, weswegen man auch auf französischer Seite mit diesen drei Personen absolut auf Augenhöhe, kann man sagen, verhandelt hat. Also hier ist eher eine Distanzierung vorhanden, absolut.
Dann hat man diese Männer aber ungern eigentlich so früh auf freien Fuß gesetzt, oder?
Das Ja, das ist sicherlich richtig. Auf französischer Seite garantiert, natürlich. Auf deutscher Seite, also deutscher Seite ist zu viel gesagt. Ich kann jetzt nur für den deutschen Südwesten reden und für die drei Länder mit durchaus gemischten Gefühlen. Hier sind sicherlich auch immer wieder mal Fehler vorgekommen. Ja, das Handeln dieser Regierungschefs war hier nicht frei von menschlichem Versagen. Aber eines muss man absolut sagen, über diese Jahre, die ersten 10 Jahre der Bundesrepublik, in denen das im deutschen Südwesten eben auch gelaufen ist, dass hier absolut die Anerkennung vorhanden war des verbrecherischen Systems, des Nationalsozialismus. Also im deutschen Südwesten wurde hier definitiv nicht bewusst verharmlost. Es war allerdings für die Länder und die Regierungschefs ein unglaublich komplexes Problem, bei dem sich politische, moralische, juristische, religiöse und praktische Probleme verbunden haben.
Wir wissen, dass viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg also über persönliche Schuld und Verwicklung in das Unrecht des Nationalsozialismus noch geschwiegen, alles verdrängt wurde. Die Politiker hätten die Verbrecher, die schon im Gefängnis saßen, also einfach stillschweigend dort sitzen lassen können. Anstattdessen haben sie sich für ihre Freilassung eingesetzt. Hat das in Deutschland nochmal alles aufgewirbelt oder ist das gar nicht so öffentlich bekannt gewesen damals?
Das ist gerade der Punkt, denn stillschweigend sitzen lassen hätte man sie eben nicht können, denn dieser Faktor der Kriegs- und NS-Verbrechen der Verurteilten in alliierten Gefängnissen war eben gerade einer mit einer großen öffentlichen Dimension in den 1950er Jahren. Das heißt, sie konnten tatsächlich in regelmäßigen Abständen in den einschlägigen Presseorganen, konnten sie hierzu Berichte lesen. Die waren natürlich auch oft mit einem gewissen revisionistischen Touch versehen, das ist ganz klar. Da wurde selbstverständlich oft der Gedanke der Siegerjustiz aufgebracht. Gerade auch aus dieser Perspektive bestand für die südwestdeutsche Politik eben die Motivation, das gerade zu rücken. Nämlich eben gerade zu sagen, das war in dem Sinne keine Siegerjustiz, ja, sondern wir haben es hier tatsächlich mit im allergrößten Teil rechtsstaatlichen Verfahren zu tun, die wichtig waren, um eben deutsche Kriegs- und NS-Verbrechen aufzuklären, um hier einen sinnvollen Umgang mit dieser Vergangenheit zu finden, um hier auf Verantwortlichkeiten hinzuweisen. Das heißt, man konnte dem gar nicht aus dem Weg gehen. Und wenn Sie dort ständig Debatten in der Presse haben, dann ist das natürlich für die Entscheider oder die Verantwortungsträger in Politik und Justiz auf beiden Seiten der Grenze problematisch gewesen. Und deswegen musste man sich einbringen, allein schon aus diesem simplen Faktor.
Also man hat dem öffentlichen Druck nachgegeben?
Man hat zumindest dem Druck nachgegeben, sich des Themas anzunehmen. Wie man das im Einzelfall gemacht hat, darüber ist auch gar nicht so wahnsinnig viel kommuniziert worden. Eben genau aus dem Grunde, weil man diese Debatten aus der Öffentlichkeit nicht noch befeuern wollte, ja, weil man quasi medial nicht noch mehr provokante Thesen haben wollte und hat das eben in den bilateralen Verhandlungen versucht zu lösen. Und zum Beispiel im Rahmen von halbjährlichen Pressekonferenzen dort mal Infos gegeben, aber die waren eben, wie würde man heute so schön sagen, die waren PR-mäßig schon vorbereitet.
Und hat es sich damals gelohnt, würden Sie sagen? Also hat die deutsch-französische Freundschaft sich danach verbessern können?
Es war einer von vielen, vielen Schritten auf diesem Weg. Das würde ich durchaus so sehen. Im Zusammenhang Ihrer Frage fällt mir Eugen Kogon ein, der sehr bekannte Politikwissenschaftler, der auch nach dem Kriege das berühmte Werk Der NS-Staat geschrieben hat, der selbst in Buchenwald inhaftiert gewesen war. Kogon, der sich auch in einigen dieser Verfahren eingebracht hat, hat gesagt, wir werden uns hier klar sein müssen, wir setzen uns für Menschen ein, die unsere Fürsorge eigentlich nicht verdient haben und die uns auch, wenn wir erfolgreich sind und sie quasi in den deutsch-französischen Verhandlungen dann frei bekommen, die uns dafür nicht danken werden und die vielleicht sogar Gegner dieser Verständigung sind, die vielleicht an ihrem alten Gedankengut festhalten. Aber das war eben ein Stück Realpolitik, die damals von vielen Seiten betrieben worden ist. Das wird man heute sicherlich differenziert betrachten müssen, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich eben in der Zeit so gewesen.
Sagt der Historiker Christopher Spieß seine Studie über die damals sogenannte Kriegsverbrecherfrage, also über die Verurteilung und vorzeitige Freilassung von NS-Verbrechern in der französischen Besatzungszone, also im heutigen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, ist im Verlag Regionalkultur erschienen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Spieß.
Danke auch.
SWR2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.